Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zum Büchermarkt. Der neue Roman von A.C. Edugyn und der neu übersetzte Roman von Richard Wright. Sie spiegeln einen Trend am deutschen Buchmarkt. Es geht um den Boom der afroamerikanischen Literatur. Um mit Richard Wright zu beginnen, für ihn lag die Erfahrung der Sklavenarbeit noch ganz nah. Geboren wurde er 1908 auf einer Plantage in Mississippi. Gestorben ist er 1960 in Paris. Richard Wright war der Enkel einstiger Sklaven. Eine Schule hat er daher erst im Alter von 12 Jahren besucht, aber schon 3 Jahre später veröffentlichte er eine erste Short Story. 1940 erschien dann Richard Wrights erster Roman unter dem Titel Native Son, Sohn dieses Landes. Nach einer ersten Übersetzung aus dem Jahr 1941 war das Buch dann hierzulande lange vergriffen. Jetzt wurde der Text komplett überarbeitet und neu aufgelegt. Unser Rezensent Eberhard Falke über einen modernen Klassiker.
Für Bigger Thomas und die Seinen beginnt der Tag mit einer Rattenjagd in der Einzimmerwohnung zwischen Betten, Schrank und Truhe. Das heißt, er beginnt mit Verzweiflung und Wut über die Lebensverhältnisse, in denen die vaterlose Familie vegetieren muss. Der größte Wunsch der Mutter besteht darin, dass ihre Kinder möglichst bald zum knappen Einkommen beitragen können. Vor allem Bigger, der Älteste, soll um Gottes Willen die Stelle annehmen, die ihm das Wohlfahrtsamt angeboten hat. Man schreibt das Jahr 1940. Es herrscht strikte Rassentrennung in den USA und die weiße Gesellschaft setzt alles daran, dass die Chancen für die Nachkommen der Sklaven begrenzt bleiben. Entsprechend sehen Biggers Tage aus.
Was sollte er tun? So oft er sich diese Frage stellte, gingen seine Gedanken ins Leere und er wusste nicht weiter. Ja, er konnte die Arbeit bei den Daltons annehmen und sich das Leben vermiesen oder sie ablehnen und verhungern.
Bigger Thomas ist der Titelheld des Romans »Sohn dieses Landes«. Und Richard Wright hat in diesem seinem bekanntesten Werk 2 entscheidende Aspekte des vor 100 Jahren noch weithin ungezügelten Rassismus gegenüber Afroamerikanern in demonstrativ zugespitzter Form dargestellt. Nämlich zum einen die ebenso packende wie quälende Fallgeschichte über den unaufhaltsamen Weg eines Schwarzen vom armseligen Ghettoalltag bis hin zum elektrischen Stuhl. Und zum anderen das ungemein präzise gezeichnete Psychogramm einer rassistisch deklassierten Persönlichkeit.
Er hasste seine Familie, weil er wusste, dass sie litt und dass er machtlos dagegen war. Er wusste, wenn er sich vom Mitgefühl für ihr elendes Leben ergreifen ließ, würden ihn Angst und Verzweiflung überwältigen. Er wusste, wenn er Sinn und Bedeutung seines Lebens in sein Bewusstsein dringen ließe, würde er sich oder jemand anderen umbringen. Deshalb verleugnete er sich selbst und gab sich unnahbar.
Bigger Thomas steckt in einer doppelten Falle. Einerseits weiß er, dass der amerikanische Traum definitiv nicht für ihn erfunden wurde, obwohl er ein Sohn dieses Landes ist. Andererseits verachtet er sich selbst für die Diskriminierung, die ihn daran hindern, sich frei zu fühlen und seine Chancen wahrzunehmen. Auf besonders tückische Weise entwickeln sich die Dinge, als er bei der reichen Familie Dalton tatsächlich die angebotene Chauffeurstelle erhält. Die Daltons versuchen die Tatsache, dass sie für teures Geld Rattenlöcher an schwarze Familien vermieten, dadurch wettzumachen, dass sie sich als freundliche Philanthropen geben und Bildungseinrichtungen für Schwarze mit Millionen unterstützen. Mary, die Tochter der Daltons, gebärdet sich sogar als Salonkommunistin. Gleich bei der ersten abendlichen Fahrt in die Stadt macht sie Bigger mit ihrem Freund, einem Mitglied der Kommunistischen Partei, bekannt. Die beiden progressiven Weißen behandeln den schwarzen Chauffeur wie ihresgleichen und damit bringen sie ihn in eine schreckliche Bredouille. Nach Hause zurückgekehrt, trägt Bigger die betrunken plappernde junge Frau in ihr Zimmer, weil sie nicht mehr laufen kann. Doch dann muss er plötzlich befürchten, neben dem Bett der schönen Mary ertappt zu werden, womit er sofort in den Verdacht des Vergewaltigers geraten würde, den schon viele Schwarze mit dem Tod bezahlt haben.
Voller Angst drückte er ihr den Zipfel des Kopfkissens auf den Mund. Er musste sie zum Schweigen bringen, sonst würde man ihn hier entdecken. Sie bäumte sich auf und er drückte sie mit seinem ganzen Gewicht nach unten. Sie durfte ihn einfach nicht verraten.
Obwohl Bigger keineswegs vorhatte, Mary zu töten, überlebt sie seine Panikreaktion nicht. Damit hat seine Geschichte, mit Dürrenmatt zu sprechen, die schlimmstmögliche Wendung genommen. Nun, da Bigger kein guter Mensch mehr werden kann, legt er mit atemberaubender Konsequenz die ganze Schlechtigkeit, Niedertracht und Gemeinheit an den Tag, die ihm das rassistische System ohnehin nachsagt. In düster beklemmenden Szenen von heilloser Dramatik wird geschildert, wie der 20-Jährige seinem Untergang entgegenrast. Er hackt Marys Leiche den Kopf ab. Er verbrennt sie im Heizofen ihres Elternhauses. Er versucht sich als Erpresser. Er erschlägt seine verschreckte Freundin Bessie und entsorgt sie wie ein Stück Müll. Nach einer Jagd über die verschneiten Dächer des schwarzen Ghettos von Chicago wird er von der Polizei gefasst. Von da an verwandelt sich der Roman zu einem fulminanten Gerichtsdrama. Als Richard Wrights Sohn dieses Landes 1940 erschien, wurde der Roman sofort zum Bestseller und zu einem anerkannten Schlüsselwerk der sozialkritischen amerikanischen Literatur. In die psychologische Analyse von Bigger Thomas hat Richard Wright viele der Identitätskonflikte einfließen lassen, die ihm selbst zu schaffen machten. Als Bigger der Prozess gemacht wird, führt der Autor den jüdischen Rechtsanwalt Max von der Arbeiterrechtshilfe ein, der den schwarzen Angeklagten im Gefängnis betreut und vor Gericht verteidigt.
Was hätte ein Junge getan, der nicht den negativen Einflüssen ausgesetzt gewesen wäre, die Bigger Thomas so stark geprägt haben? Es hätte keinen Mord gegeben. Doch die Art und Weise, wie wir diesen Jungen behandelt haben, hat ihn dazu gebracht, genau das zu tun, was wir verhindern wollten.
James Baldwin, der in seinen Anfängen von Richard Wright gefördert wurde, schrieb einmal, dass jeder amerikanische Schwarze einen Bigger Thomas in sich trage. Andererseits übte er aber auch Kritik an Sohn dieses Landes, den er als typischen Protestroman bezeichnete. Baldwin bemängelte die stereotype Darstellung des Romanhelden als Beispielfigur des Rassenkonfliktes und vermisste eine individuellere, menschlich differenziertere Figurenzeichnung. Aber das ist kein qualitativer, sondern ein konzeptioneller Einwand. Als Richard Wright seinen Roman schrieb, war die Aufhebung der Rassentrennung im Jahr 1964 noch lange nicht absehbar. Nur so ist die eindimensionale Darstellung von Bigger Thomas als einem reinen Opfer des weißen Rassismus ohne eigene Verantwortung zu erklären. Richard Wright hat einen kämpferischen Roman geschrieben, in dem die Fronten des Rassenkonfliktes polemisch und mit aller Schärfe herausgestellt werden. Gerade dadurch hat er ein ebenso interessantes wie aufwühlendes literarisches Zeitdokument geschaffen und zugleich ein nach wie vor packendes Meisterwerk der afroamerikanischen Literatur.
Meint Eberhard Falke zu Richard Wright, Sohn dieses Landes. Aus dem Amerikanischen von Klaus Lambrecht, ergänzt und überarbeitet von Jamin von Rauch. Kein und Aber in Zürich, 575 Seiten, 24 Euro. Und damit kommen wir zu Aci Edutschen. Bei dieser noch jungen Autorin kann man gut nachvollziehen, wie aus dem Gedächtnis Geschichten werden und aus der Sklaverei ein Romanstoff. Geboren wurde Aci Edutschen 1977 als Tochter ghanaischer Einwanderer in Kanada. Es gab ein Debüt 2003, das ihr viel Aufmerksamkeit einbrachte und ein Stipendium auf Schloss Solitude. Dort schrieb sie an ihrem zweiten Roman, der in die Welt des Jazz in Berlin und in Paris der 1930er Jahre führt. Jetzt ist Aci Edutschens dritter Roman erschienen und der geht zurück ins 19. Jahrhundert und in die Zeit der Sklavenwirtschaft auf der damals britischen Insel Barbados. Paul Stob hat die deutsche Übersetzung für uns gelesen.
Das Kind trägt einen großen Namen, George Washington. Vollständig ist dieser Name aber nur mit dem Zusatz Black. Gerufen wird der schwarze Sklavenjunge George Washington Black, knapp Wash. Wir begegnen ihm im Jahr 1830 auf der westindischen Insel Barbados, die zum britischen Empire gehört. Dort ackert der elternlose Elfjährige auf den Zuckerrohrfeldern, ein sogenannter Feldnigger ohne Rechte, ohne Schutz und voller Angst vor der Willkür seines Besitzers. In Issy Edugens Roman schildert Wash rückblickend sein Schicksal bis zu seinem 28. Lebensjahr. Wash geht einen abenteuerlichen Weg in die Freiheit, erfährt aber gleichzeitig die tiefe und bleibende Prägung durch die Unfreiheit der Kindheit. Inmitten der Brutalität des Sklavenalltags hat Wash eine Beschützerin, genannt Big Kit, eine aus dem westafrikanischen Dahomey verschleppte, starke, grimmige Frau. Sie erzählt dem Jungen von ihren Träumen, in denen sie Sklaven sieht, die nach dem Tod wieder lebendig werden, als freie Menschen in ihrer afrikanischen Heimat.
»Ich habe sie gesehen«, flüsterte sie. »Wir alle haben sie gesehen. Wir wussten, was sie waren.« »Und sie waren glücklich?« »Sie waren frei.« Ich konnte spüren, wie mich die Erschöpfung des Tages überkam. »Wie ist das, Kit, frei sein?« »Oh, Kind, das ist wie nichts in dieser Welt. Wenn du frei, du kannst machen, was du willst.« Staunend schloss ich die müden Augen. »Stimmt das wirklich?«
Freiheit, objektive wie subjektiv empfundene, ist ein Hauptthema dieses Romans. Mit Hilfe von Titch, dem grüblerischen Bruder seines Besitzers, gelingt es Wash, von der Plantage zu fliehen. Das gemeinsame Fluchtfahrzeug ist ein ballonartiges Luftschiff, der Wolkenkutter, bei dessen Bau Wash Interesse an der Wissenschaft entwickelt. Das ungleiche Paar strandet zunächst in der Arktis, wo Titch seinen Vater sucht, einen berühmten Naturforscher. Ohne Erklärung verlässt Titch den Jungen. Der ist nun auf sich allein gestellt und flieht per Schiff nach Nova Scotia, das auch zum britischen Empire gehört. Selbst nachdem dort die Sklaverei abgeschafft ist, bleibt Wash verunsichert. Ein Kopfgeldjäger, beauftragt von seinem ehemaligen Besitzer, bleibt dem freien jungen Mann auf den Fersen. Allmählich scheint Wash, dessen Zeichentalent Titch gefördert hat, in Nova Scotia so etwas wie Frieden zu finden. Nicht zuletzt die Bekanntschaft mit dem berühmten Meeresforscher G.M. Goff und dessen Tochter Tana gibt ihm Selbstvertrauen. Goff ist begeistert von Washs Tierzeichnungen. Herkunft, Hautfarbe und ein zusätzliches Handicap hemmen Wash aber immer noch. Beim Bau des Wolkenkutters hat er durch eine Explosion schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten. Auch wenn Tana, selbst nicht ganz weiß, ihm Mut zuspricht, fällt es Wash schwer, an sich selbst zu glauben.
Die verunstaltete Visage, die ich gezwungen war zu tragen wie eine unliebsame Warnung an meine Umwelt, war ihr vertraut. Eine Maske, die sie selbst kannte. Sie schien dahinter sehen zu können und etwas von ihrem eigenen Leid, aber auch dessen Heilung wiederzuerkennen. Das Akzeptieren einer lebensverändernden Verletzung und den Willen, weiterzumachen.
Wash schafft es, weiterzumachen. Eine gemeinsam mit Vater Goff entwickelte Idee wird zu einem großen Projekt öffentlicher Wissenschaft, die Ausstellung lebender Meerestiere in London, das erste Salzwasser-Aquarium der Welt. Das rasante Finale führt Wash und Tana, inzwischen ein Paar, nach Amsterdam und Marrakesch. Dort taucht am Ende auch Titch wieder auf. Washs Enttäuschung, dass sein Befreier und erster Lehrer ihn vor Jahren alleingelassen hat, wirkt nach. Die beiden finden nicht zueinander, wie sich im Gespräch zeigt. Wash spricht Titch jede Möglichkeit der Empathie ab.
Was ist schon die Wahrheit über ein Leben, Titch? Die wahre Natur des Leidens eines anderen wirst du niemals nachvollziehen können.
Issy Edugen erzählt packend. Geschickt hat sie die Flucht- und Findungsstory über mehrere Kontinente konstruiert. Manches Rätsel der ersten Kapitel wird erst gegen Ende der Geschichte gelöst, durch Zufälle oder den Spürsinn der handelnden Personen. Die Vielfalt der Themen und die manchmal ausufernde Erzählfreude mindern aber die Kraft dieses Romans. In der Schwebe bleibt, ob die Schande der Sklavenwirtschaft, der Weg eines jungen Menschen in die Wissenschaft oder die Lebensbürde von Kindheitserfahrungen den Kern der Geschichte ausmacht. In Zeiten großer Aufmerksamkeit für das Thema Sklaverei und Rassismus lässt sich ein Vergleich kaum vermeiden. Washington Black ist deutlich weniger zwingend als der Pulitzer gekrönte Roman Underground Railroad von Colson Whitehead. Auch der hat seiner historisch-realistischen Story manches fiktionale Element beigegeben. Edujans fantastischem Wolkenkutter entsprach bei Whitehead das unterirdische Eisenbahnnetz zu einer Zeit, als es noch keine Züge gab. Doch Colson Whiteheads Erzählweise ist konzentrierter und eindringlicher. Der Blick auf Whiteheads grandiose Geschichte zeigt die Grenzen von Edujans Roman auf. Der ist lesenswert, aber letztlich nicht mehr als unterhaltsam.
A.C. Edujan, Washington Black. Der Roman ist mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden, konnte aber unseren Kritiker Paul Stoop nicht ganz überzeugen. Aus dem kanadischen Englisch übersetzt hat Annabel Assaf, erschienen im Eichborn Verlag Köln, 512 Seiten, 24 Euro. Das Thema der afroamerikanischen Literatur gibt Anlass, noch einmal auf die Nobelpreisträgerin Toni Morrison zu verweisen. Sie war nicht nur eine große Romanautorin, sondern sie hat sich ausführlich mit Theorie und Ästhetik der afroamerikanischen Literatur beschäftigt. Wenn man nun nach einem Grund für den Boom dieser Literatur heute sucht, dann kann man bei Morrison fündig werden. Denn Globalisierung, sagt Morrison, ist die große Herausforderung unserer Gegenwart. Und genau hier haben afroamerikanische Erzähler einen Vorsprung.
Auch wenn heute erst im Ansatz sichtbar wird, was wir für die Zukunft befürchten, darf das Versprechen der Globalisierung, unser Leben lebenswerter zu machen, als widerlegt gelten. An seine Stelle muss die ernste Warnung treten vor dem Tod aller Kultur. Einmal mehr möchte ich die Literatur bemühen, um das Gift der Fremdheit und den Fluch des Fremdseins zu beschreiben. Die Verwischung von drinnen und draußen, die wie ein Nebel Grenzen jeder Art, politische, metaphorische und psychologische, umgibt, während wir uns mit Begriffen wie Nation, Staat und Bürgerschaft sowie den ungelösten Problemen des Rassismus und des Zusammenlebens der Ethnien und dem sogenannten Zusammenprall der Kulturen abmühen auf unserer Suche nach Zugehörigkeit. Afrikanische und afroamerikanische Schriftsteller sind nicht die einzigen, die sich dieser Themen annehmen, aber sie können auf eine besonders lange und unmittelbare Geschichte des Betroffenseins verweisen. Nicht zu Hause in ihrem Heimatland, Exilanten am Ort ihrer Herkunft.
Das schrieb Toni Morrison in Die Herkunft der Anderen über Rasse, Rassismus und Literatur. Dieser Essayband der jüngst verstorbenen Nobelpreisträgerin ist im Rowohlt Verlag erschienen. So, und jetzt gibt es wie jeden Freitag eine kriminelle Vorspeise.
Ich brauche Schutz. Polizeiliche Bewachung.
Rund um die Uhr? Für Wochen, Monate oder für Jahre? Und an wie viele Beamte haben Sie gedacht?
Für Ihren feinen Spott, Chefinspektor, fehlt mir in meiner augenblicklichen Situation die rechte Stimmung.
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, Mr.
Pritchard.
Pritchard. David Pritchard.
Inhaber der pharmazeutischen Großhandlung G.B. White unten in Bromley.
Ja. Yeah.
Constable Rogers vom dortigen Revier fand ihn gute 2 Stunden nach Mitternacht auf dem Beifahrersitz seines dunkelblauen Warhol auf. Ich muss mich berichtigen, Sir.
Bitte.
Es war nicht Pritchards Wagen.
Sondern?
Das Fahrzeug ist auf den Namen James St. John zugelassen.
Was hat man am Tatort ermittelt? Zustand der Leiche?
Gesichtsfarbe Himbeerrot. Der Mann sah aus wie das blühende Leben.
Poesie und Streifendienst. Das verträgt sich schlecht.
Auch wenn es heute in London turbulent zugeht, Scotland Yard ermittelt tapfer weiter. In unserem Mitternachtskrimi geht es um Mord und Ehebruch. Das blühende Leben, so heißt dieses Hörspiel aus dem Jahr 1979 von Rolf Bohn. Wir senden eine Wiederholung. Mehr Literatur gibt es auch am Wochenende. Morgen an dieser Stelle unsere besten 7 des Monats September mit Ute Wegmann am Mikrofon. Und im Buch der Woche am Sonntag geht es um Bettine von Arnims letzte Liebe. Das unbekannte Briefbuch wurde neu herausgegeben. Hier an dieser Stelle jetzt gleich Forschung aktuell. Sie erfahren etwas zu Todesfällen durch E-Zigaretten. Dazu begrüßt Sie Christiane Knoll. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.